Deutschlandfunk Interview.
Von den schwierigen Themen der Politik kommen wir jetzt zum Fußball. Der eine oder andere hat es ja vermischt und da war dann immer dieses Wort vom Sommermärchen stand im Raum. Seit Tagen habe ich nichts anderes gehört. Und da wir alle nicht wussten, wie das Spiel gestern ausgeht, war das eine gewagte Operation. War die das? Darüber möchte ich jetzt reden mit Philipp Köster, Chefredakteur bei Elf Freunde, dem Fußballmagazin für alle Fans und die, die es werden wollen. Guten Morgen, Herr Kollege.
Guten Morgen, hallo, guten Morgen.
Sommermärchen? Meine Antwort ist jetzt eigentlich falsch. Jetzt wird es das jetzt? Werden wir diesen Begriff jetzt öfter hören oder sind Sie auch etwas angefressen, wenn Sie den hören?
Naja, ich kann dieses ganze Gerede von Sommermärchen 2.0 schon deswegen nicht reden, weil es natürlich die ganzen historischen Situationen ein bisschen negiert, unter der das 2006 stattgefunden hat. Und was wir heute haben, das sind schon zwei sehr, sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gemengelagen. Damals hatten wir, glaube ich, deutlich weniger Probleme, deutlich weniger Zerrissenheit in der Gesellschaft. Insofern ist das vor allen Dingen so ein Hoffnungsprojekt von der Politik, von vielen Leuten, die denken, das muss ich doch jetzt einfach wiederholen. Aber es gibt ja den schönen Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Farce. Also von daher muss man wahrscheinlich eine neue Geschichte schreiben oder eine neue Idee erfinden, was das in diesen 4 Wochen werden soll.
So, aber was wir da gestern gesehen haben auf dem Spielfeld, war das neu? Also ich gebe gerne zu, ich habe die Nationalmannschaft in den zurückliegenden Jahren, obwohl ich mit Fußball was zu tun habe und affin bin, eher in der dritten Liga, egal, habe ich die nicht gerne geguckt, weil das so oft enttäuschend war. Was haben Sie gestern? Haben Sie gestern irgendwas, ist da was passiert, als Sie geschaut haben?
Naja, vielleicht ist sogar schon ein bisschen früher was passiert, nämlich in den ersten Vorbereitungsspielen dieses Jahres gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Da hat sich dieses Team, das vorher aus 11 Einzelkönnern bestehen hat, endlich mal als Mannschaft präsentiert. Also als Spieler, die sich gefreut haben, dass sie zusammenspielen, die eine Idee entwickelt davon haben, wie Schönheit auf dem Rasen aussieht. Das hat man auch gegen die Schotten gesehen. Die hatten wir ja vorher sehr, sehr groß geredet und hatten getan, die sind ja eigentlich der Angstgegner oder der Geheimfavorit oder was man da immer so erzählt. Und dann war die Mannschaft derart dominant, dass sie sehr, sehr früh 2-0 geführt hat, dann 3-0 durch 3 Youngster, von denen man optisch immer denken würde, okay, die werden jetzt demnächst in die 9. Klasse eingeschult und die haben dann Deutschland gleich mal zum 3-0 geschossen und dann sind dann noch 2 weitere Tore gefallen. Also ein beeindruckender Auftritt.
Jetzt kann man natürlich fragen, waren die Deutschen so gut oder waren die Schotten so schlecht?
Ja, die Frage nach dem Huhn und nach dem Ei.
Ja, ja, ja.
Natürlich waren die Schotten sehr, sehr zögerlich, sehr, sehr zaghaft, was die Verteidigung anging, haben die Deutschen sehr, sehr spät und sehr, sehr zaghaft angelaufen. Aber da war eben auch eine große Entschlossenheit in der Truppe. Also das, was man in den letzten Vorbereitungsspielen dann nicht mehr so gesehen hatte. Also die Entschlossenheit, dieses Spiel auch zu zwingen, natürlich auch angefeuert von einem sehr, sehr großen Freiluftchor im Münchner Stadion. Also da hat man schon gemerkt, da soll was entstehen und da soll eine besondere Energie entstehen. Und zumindest gestern Abend hat das sehr, sehr gut geklappt.
Jetzt kann man natürlich fragen, wenn da eine andere Mannschaft kommt, die vorne etwas offensiver ist, da haben wir gesehen, dass die deutsche Abwehr immer noch Probleme hat. Jetzt will ich das Eigentor nicht überbewerten. Aber sind wir da schon gut genug hinten aufgestellt?
Zumindest hat das Eigentor gezeigt, wenn eine Mannschaft schnell spielt, wenn sie schnörkellos spielt, wenn sie insbesondere die doch etwas wackelige Innenverteidigung der deutschen Auslands, dann kann das schon mal passieren, dass auch Tore fallen. Das war auch ein guter Warnschuss. Ich habe mich hinterher fast ein bisschen gefreut, dass dieses Tor gefallen ist. Ein 5-0 oder möglicherweise noch höher hätte sich auch ein bisschen zu glatt gelesen, ein bisschen zu kommod angefühlt, als dass man dann möglicherweise in die nächsten Gruppenspiele doch noch ein bisschen vorsichtiger reingegangen wäre. Ich vermute zumindest, dass die Ungarn und später auch die Schweiz dann doch andere Prüfsteine sein werden. Es tut mir allerdings, muss man auch sagen, sehr für die Schotten leid, die ja vorher den halben Marienplatz leer getrunken haben und auch sehr, sehr fröhlich im Stadion waren. Naja, und dann doch ziemlich bedröppelt auf den Tribünen saßen.
Jetzt ist die Frage, ist das schon die Handschrift von Herrn Nagelsmann, diesem Übertrainer, den wir ja alle als genial geschildert bekommen haben, der aber bisher die Nachweise noch nicht so ganz erbracht hat? War ich jetzt ausreichend vorsichtig?
Ja, sehr, sehr ausreichend vorsichtig. Kann man erstmal eine gute Fleißnote und ein Fleißbienchen ins Muttiheft reinschreiben. Aber natürlich ist Julian Nagelsmann einer, der eigentlich überqualifiziert ist für den Job. Der ist eigentlich dafür gemacht, bei den ganz großen Clubs Europas wirklich an jedem Tag die Leute besser zu machen, mit ihnen taktisch in die Feinabstimmung zu gehen. Und der muss jetzt ja den großen Motivator geben oder zumindest mal so für 6 Wochen den großen Tanzbären, der alle ein bisschen bei Laune hält. Aber bisher macht er das gut. Ich finde, ihm fehlt es auch nicht an der nötigen Demut, die man ja auch haben muss, wenn man das inoffiziell zweithöchste deutsche Staatsamt bekleidet nach der Bundeskanzlerin oder nach dem Bundeskanzler. Also soll heißen, ich finde, er hat sich assimiliert. Ich glaube, er hat am Anfang ein bisschen mit der Rolle gefremdelt und inzwischen, finde ich, sitzt und passt der Anzug des Bundestrainers für ihn.
Was hat er wirklich verändert? Sie haben gerade schon gesagt, da ist mit einmal eine Mannschaft. Also da ist nicht mehr irgendeiner, habe ich gelesen, ich glaube im Spiegel oder wo, es war nicht bei Ihnen. Vorher war das Etikett die Mannschaft, aber es war keine Mannschaft und jetzt haben wir das Etikett weg, aber die spielen wie eine Mannschaft. Ist das der Schlüssel?
Naja, ist vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber natürlich war diese schreckliche Oliver Bierhoffsche PR-Phrase die Mannschaft zum Schluss gar nicht mehr auszuhalten, weil da überhaupt nichts hinterstand. Er hat, glaube ich, und das war seine große Leistung, allen Spielern auf dem Platz eine klare Bedeutung, eine klare Rolle gegeben. Vorher gab es da große Orientierungslosigkeit. Das wirkte ein bisschen so auf dem Hühnerhof, wenn der Hahn reinkommt. Das hat mir nicht gut gefallen, weil ich dachte, so funktioniert keine Mannschaft, so kann keine Stabilität rein. Und jetzt hat man gesehen, ja, diese Mannschaft weiß, wo sie stehen muss, sie weiß, was sie tun muss. Und sie weiß auch um ihre Grenzen. Und ich glaube, diesen Erkenntnisprozess, den hat Julian Nagelsmann in den letzten Monaten ja ganz intensiv geführt. Und das funktioniert auch. Man sieht es, die Mannschaft passt zusammen und sie spielt dann eben auch erfolgreich zumindest im ersten Spiel.
Jetzt müssen wir dann doch über Einzelspieler nochmal reden. Herr Groß, ich habe das heute Morgen irgendwo erst gehört, gestern gar nicht mitgezählt. 102 Pässe, davon 101 angekommen. Das ist überirdisch, außerirdisch?
Ja, ich würde schon mal sagen, dass es natürlich zu einem Mittelfeldspieler gehört, dass er die allermeisten seiner Pässe auch einigermaßen ordentlich ins Ziel und zum Mann bringt. Aber Toni Kroos in seinem betagten Alter, gefühlt ist er so 65 und hat schon dreimal den silbernen Zinnteller für die Frühpensionierung überreicht bekommen. Aber ist tatsächlich in der Mannschaft wahnsinnig wichtig. Man hat richtig gesehen, wie sich die anderen, gerade die jungen Spieler, an ihm aufgerichtet haben und vor allem, dass sie ihn suchen im Mittelfeld. Also er ist, glaube ich, sehr, sehr viel unterwegs, ist immer wieder anspielbar. Das war ja auch in den letzten Spielen, die sie nicht so gut gemacht haben, immer so, dass dort die Anspielstation gefehlt hat und dann sich die jungen Spieler ein bisschen ratlos angucken. Also das hat Kroos richtig gut hinbekommen und er ist unschätzbar wichtig für dieses Team jetzt gerade in dieser Entstehung.
Jetzt muss ich Sie natürlich fragen, wo wird das enden?
Um Gottes Willen, ja. Also ich sag mal so, das Märchen, das Fußballmärchen, wenn wir irgendwie doch mal wieder auf diesen Quatschbegriff Sommermärchen 2.0 kommen, dann muss das natürlich mindestens bis ins Halbfinale führen, wo wir dann wahrscheinlich wieder gegen die Italiener ausscheiden wie 2006. Aber es sollte schon ein Finale sein. Und wenn davor Halb und nicht Viertel oder Achtelfinale steht, ist auch alles gut. Und dann können wir auch sagen, das war ein richtig schönes Turnier.
Philipp Köster, das kommt auf Wiedervorlage. Bis demnächst. Danke für die Informationen heute Morgen. Danke.
Bitteschön.